Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Mittelstandsanleihen, der Small Cap Renditebonus. Mein Gesprächspartner und Gast am heutigen Tag ist Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG und mir jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet. Guten Tag, Herr Friedrich.
Schönen guten Tag, Herr Bartels.
Ja, Herr Friedrich, ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mir wieder einen Blick auf die Rentenmärkte werfen und ja, mal einen Blick auf eine spezielle, besondere Anleihengattung beleuchten, wenn man es so sagen darf, nämlich Mittelstandsanleihen. Ab wann spricht man denn bei einer Anleihe, bei einem festverzinslichen Wertpapier von einer Mittelstandsanleihe?
Herr Bader, Sie treffen das von gleich zu Anfang den Nagel auf den Kopf. Wir haben ja die Situation, dass der Mittelstand per se keine Legaldefinition hat. Was ist also der Mittelstand? Sind das die kleinen Unternehmen? Sind das die größeren Mittelständler oder sind es die ganz großen? Deswegen haben wir das bei uns in den Prospekten auch eingangs festgelegt, indem wir sagen, für uns sind die Mittelstandsanleihen Anleihen von Unternehmen, die dem Mittelstand zuzuordnen sind. Zum Beispiel sind es dann auch die Top 500 Familienunternehmen, es sind die DAX Plus Family 30 gelisteten Unternehmen, sodass man da mal eine Annäherung hat, damit man so als Nicht-Anleger so ein einigermaßen Gefühl dafür bekommt, was versteht man denn unter die Mittelstandsanleihen. Insgesamt können wir sagen, dass das die Mittelstandsanleihen ein Segment der Unternehmensanleihen sind. Viele kennen natürlich die Industrieanleihen, sei es von Siemens, von BMW und anderen großen Unternehmen, aber auch kleinere mittelständische Unternehmen, die mit Emissionslosgrößen 15, 20 Millionen, dann gibt es eben schon gehobene mittelständische Unternehmen, die mit Losgrößen 50, 60 Millionen auf den Markt kommen. Und es gibt eben auch Anleihen des großen Mittelstandes, die dann auch schon mal mit 200, 250 Millionen in den Markt unterwegs sind. Also merkt die Vielfalt, so wie wir sie in dem Mittelstand erleben, die ist auch hier in diesem Anleihensegment vorhanden. Und lassen Sie mich noch eine Sache ergänzen. Als wir damals anfingen, 2013, mit dem Deutschen Mittelstandsanleihenfonds, war das Anleiheuniversum dieser Mittelstandsanleihen, die für uns in Frage kommen, etwa bei 30 Milliarden. Aktuell ist das Anleihenvolumen mittlerweile auf rund 200 Milliarden gewachsen.
Also halten wir fest, Mittelstandsanleihen ganz klar ein Teil von Corporates, von Unternehmensanleihen. Wie sieht es denn aus mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu High-Yield-Anleihen? Müsste man ja auch sagen, Mittelstandsanleihen sind gleich High-Yield-Anleihen.
In der Regel ist das korrekt. Also die Mehrzahl der Mittelstandsanleihen, wenn man diese Rating-Ansätze von den großen Industrieanleihen verwenden würde, dann gebe ich Ihnen vollkommen recht, ist die Mehrzahl der Mittelstandsanleihen hier in dem hochverzinslichen Sektor zuzuordnen. Es gibt auch die ein oder anderen, die tatsächlich dann in dem Investment Grade unterwegs sind. Das sind aber die wenigsten. Wir stellen fest, dass das Gros der Mittelstandsanleihen erst gar nicht mehr geratet werden, weil auch die Mittelständler erkannt haben, dass ein Ratingergebnis mehr oder weniger eine Indikation ist. Das ist ja meistens der Blick nach hinten zurück in die letzten Jahre. Und gerade bei den Schuldverschreibungen gilt ja eher der Blick nach vorne. Man darf ja eins nicht vergessen. Schuldverschreibung ist ja nichts anderes als ein Kredit und so prüfen wir das dann auch. Es muss sichergestellt sein, dass das Geschäftsmodell so etabliert aufgestellt ist, als dass in der Zukunft Zinsen bezahlt werden können und am Ende der Laufzeit auch die Schuld dann zurückbezahlt wird.
Ja, man hat, trägt natürlich dann auch immer ein gewisses Emittentenrisiko. Wird das Risiko denn bei den Anleihen oder bei den Anlegern dann dementsprechend auch entlohnt?
Da sprechen Sie was Wichtiges an. Also grundsätzlich können wir sagen, ist der Zinscoupon bei den Mittelstandsanleihen deutlich besser als bei den großen Corporates, bei den Industrieanleihen. Und das liegt an folgenden Gründen. Ich mache das vielleicht auch mal an einem Beispiel. Wenn ein Unternehmen selbst dann, wenn es im MDAX schon bekannt ist, wie die Dürr AG, auf den Anleihenmarkt kommt und dort unbekannt ist, dann muss eben diese Unbekanntheit der Adresse, die eine Marktbarriere darstellt, überwunden werden. Und unbekannte Bondemissionen in dem Rentenmarkt zahlen da schon mal ein Risiko oder einen Unbekanntheitsrisikoaufschlag auf, um dann mit die Markteintrittsbarriere zu überwinden. Der zweite wichtige Punkt ist die sogenannte Illiquiditätsprämie. Das kann sich jeder ganz schnell erschließen. Wenn Sie einen großen Bond haben mit 500 Millionen, dann haben Sie meistens ein internationales Publikum, während dagegen bei kleineren Anleihen, sagen wir mal, ein Emissionsvolumen von 50 oder 30 Millionen, dann sind Sie hauptsächlich nur in dem nationalen Bereich unterwegs. Das heißt, Sie haben also längst nicht diese Marktteilnehmer wie in den großen Bonds. Und das wird eben dann bezahlt mit einer sogenannten Illiquiditätsprämie, weil eben Marktteilnehmer weniger sind und deswegen die Anleihen nicht so liquide ist wie die großen. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, nämlich die Anordnung des Anleihenkapitals auf der Passivseite. Ist schon ein Unterschied, ob die Anleihe besichert ist, erstrangig, nachrangig oder sogar hybrid, also dem Eigenkapital zugerechnet werden darf. Und je nachdem, wenn es jetzt, nehmen wir an, grundpfandrechtlich erstrangig besichert ist, gibt es dann wieder Abschläge vom Zins. Ist es dann eine Hybridanleihe, wie beispielsweise eine Grenke Leasing, dann steht dann plötzlich auch schon mal eine 8 vorm Komma. Und was auch ganz interessant ist, was einen Einfluss hat auf die Couponhöhe, ist die Einpreisung einer Callprämie. Wir haben das damals gesehen bei der Dürr AG, die damals ihre Anleihe mit 7,25% auf den Markt gegeben hatte. Und in diesen 7,25% war eingebunden die vorzeitige Rückzahlung zu 100. In der Regel ist es so, wenn Anleihen vorzeitig zurückbezahlt werden, dann kriegen sie noch einen Schnaps obendrauf als sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Also das sind so die Coupon-Treiber auf der Seite des Mittelstandsanleihenmarktes. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Industrieanleihen, dann stellen wir gerade in den letzten Jahren fest, dass auf der einen Seite die EZB die Märkte total verzerrt hat. Es war also keine Seltenheit, dass Anleihen im Investment Grade, und wenn dann nur Triple B minus, also kurz vor dem Non-Investment Grade, noch mit der Null vorm Komma unterwegs waren. Einfach deshalb, weil die EZB ja selber diese Anleihen auch gekauft hat. Und der andere wichtige Punkt, der leider Gottes gar nicht so bei vielen auf dem Radarschirm ist, das sind die sogenannten Liquid Covered Ratio Vorschriften. Ein institutioneller Anleger, der ist natürlich dann schon, weil er permanent von der Aufsichtsbehörde auch überwacht ist, daran interessiert, Anleihen zu erwerben, die gut vergleichbar sind, die dann auch, wenn die Wirtschaftsprüfer kommen, leicht geprüft werden können. Und Anleihen, die mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen und drüber unterwegs sind und bei dem dann die Ratingagentur das Ganze in einem Investment Grade beurteilt, die gelten eben als erstklassig. Und die werden dann auch beherzt genommen. Also wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Ein Modeunternehmen, gerade mal so mit Triple B minus, noch mal gerade noch so eben ein Investment Grade mit einer siebenjährigen Laufzeit, einem Coupon von 0,875%. Da frage ich mich immer ganz besorgt, inwieweit das Risiko angemessen bezahlt wird und inwieweit das dann noch als erstklassig betituliert werden kann. Da greifen wir dann lieber auf die Anleihen aus dem Mittelstand zu, weil wir stellen fest, dass aufgrund der vorangegangenen Erläuterungen eben dann doch der Zins das Risiko mehr als angemessen bezahlt. Und viele Mittelständler sind ja auf dem Markt, um sich damit letztendlich weiter nach vorne zu entwickeln. Und bei vielen stellen wir halt fest, dass den Mittelständlern das auch gelingt und in der Folgezeit dann die Anleihe zurückbezahlen.
Ja, wie häufig ist denn in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, dann auch mal eine Mittelstandsanleihe eben nicht zurückgezahlt worden, beziehungsweise ausgefallen?
Also bei uns im Portfolio, die letzten, jetzt im November werden wir 9 Jahre alt, haben wir insgesamt von 320 Anleihen, die im Portfolio waren und sind, haben wir 5 Emittenten, die davon betroffen waren. Also wir stellen fest, dass hier die Kreditausfallquote mit dem ähnelt, wie wir es auch im Kreditgeschäft bei den Banken sehen. Was mich immer ein bisschen ärgert, ist, dass dann so Zahlen in den Markt reingeschmissen werden, ja, Ausfallwahrscheinlichkeit 30%, und man nimmt dann nur das Bond-M-Segment heran. Da darf man aber nicht vergessen, dass gerade im Bond-M-Segment war die Air Berlin mit mehreren Milliarden, die da ausgefallen ist. Und wir wissen alle, Air Berlin ist mit Sicherheit keine Mittelstandsanleihen. Es ist leider Gottes so, dass die Vielzahl der ständischen Anleihen in unterschiedlichen Börsensegmenten an unterschiedlichen Börsenplätzen. Da gibt es keine gemeinsame Datenbank, wo das alles eben festgezurrt wird, sodass man sagen könnte, okay, die Ausfallwahrscheinlichkeit bei den Mittelständern hat diese Größe. Für uns können wir sagen, so wie wir das eben beobachten, es entspricht weitgehend den Ausfallwahrscheinlichkeiten, die wir auch im Kreditmärkten sehen. Und wenn ein Ausfall eintritt, dann muss man eben beherzt die Rechte auch nutzen. die letztendlich zur Verfügung stehen, um damit die Auswahl so gering wie möglich zu halten, den Schaden so gering wie möglich zu halten.
Es ist natürlich auch immer die Frage, wo fängt ein Mittelständler an, wo hört er dann wieder auf, so von der Größe. Wenn uns, denke ich, die Welt beneidet in etwas, dann ist es ja vielleicht auch dieser deutsche Mittelstand, steht ja auch irgendwie für so eine gewisse Stabilität, Qualitätsmerkmal, made in Germany. Ist das, würden Sie sagen, auch Ihr Erfolgsrezept, diese Solvenz, das gute Wirtschaften der Mittelständler? Oder würden Sie vielleicht sogar sagen, Sie werben in Ihrem Vornamen beispielsweise auch extra mit diesem Made in Germany Begrifflichkeit Mittelstand, um möglicherweise noch mehr Anleger zu gewinnen?
Herr Bartels, eine sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Also erstmal gebe ich Ihnen vollkommen recht. Der Mittelstand ist mal wirklich eine tragende Säule unserer Volkswirtschaft. Was wären wir ohne diese Vielfalt des Mittelstandes, von denen ja auch die Großindustrie profitiert? Schauen Sie sich gerade die Automobilzulieferer an. Da steckt ja in vielen Autos stecken sogenannte Deep Innovations, die wir tagtäglich nutzen, ohne zu wissen, dass die vom Automobilzulieferer kommen. Also von da aus her gesehen, das gilt nicht für Deutschland, sondern für ganz Europa so, sind wir gut beraten, wenn wir diese Vielfalt haben. Und eins darf man auch nicht vergessen: Mittelständler sind unglaublich schnell, wenn es darum geht, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Das sehen wir schon, haben wir schon gesehen zur Corona-Krise, sehen wir jetzt auch wieder. So, und wenn wir mal den Mittelstand insgesamt sehen, sei es jetzt Small- und Mid-Caps oder auch die Aktien, die Anleihen, dann stellen wir schon fest, dass je nachdem, wie der Fonds aufgestellt ist, also gucken wir mal jetzt mal gerade den Mittelstandsanleihenfonds aus, wenn Sie ein gewisses Chancen- und Risikoprofil definiert haben, dann sieben Sie natürlich aus. Also wir sind auf der Suche nach sogenannten Crossover-Kandidaten. Wir wollen die Mittelständler im Portfolio haben, bei denen deutlich erkennbar ist, dass sie mit Hilfe dieser Kredite, die sie aufnehmen, ihr Geschäftsmodell nach vorne entwickeln. Natürlich mit der Bewandtnis, dass wenn das denen so gelingt, und bei vielen gelingt das ja auch, dass dann diese Anleihe vorzeitig zurückbezahlt wird. Denn die Mehrzahl der Mittelständler bauen ihre Callprämie ein, also ihre Call-Option ein mit einer Prämie und zahlen dann die Anleihe vorzeitig zurück. Ob das eine S&P AG Weltmarktführer ist oder eine Grand City Property, die alle dann praktisch ihr Geschäftsmodell so wunderbar nach vorne entwickelt haben und waren dann plötzlich in der Lage, sei es über einen Schuldschein oder eine Konsortialfinanzierung oder mit einer anderen Anleihe, die bedeutsam niedriger plötzlich verzinst wurde, praktisch die Passivseite noch besser, noch preiswerter zu gestalten. Also man sieht schon, da ist viel Bewegung drinne, typisch Mittelstand, sage ich immer. Aber das macht natürlich auch Freude und Spaß, das dann mitzusehen, dass man eben eine Anleihe ausgeguckt hat, die ins Portfolio genommen haben und tatsächlich hat die sich so entwickelt, dass so vorzeitig zurückbezahlt worden ist. Ist natürlich schade, weil verliert einen guten Coupon. Auf der anderen Seite ist der Kredit, der zurückbezahlt wird, immer noch der beste.
Ja, wenn man ja auch mal so das erste Halbjahr Revue passieren lässt, hat ja ein unglaublicher Crash auch an den Anleihemärkten stattgefunden. Die Inflation, die Zinswende, der schlimme, tragische Krieg in der Ukraine. Wie sind denn Mittelstandsanleihen dann jetzt durch das schwierige erste Halbjahr gekommen? Sind dann jetzt in dem Fall vielleicht mehr Anleihen möglicherweise ausgefallen und nicht zurückgezahlt worden? Oder war das ein relativ stabiles Ergebnis, was am Ende des Tages geschehen ist?
Also wenn man von oben drauf guckt, dann kann man sagen, die Mittelständler schließen eigentlich so an die Entwicklung nach Corona an. Da hatten ja auch viele schon geunkt, oh, das gibt jetzt eine hohe Ausfallquote, ganz, ganz schlimm. Das Gegenteil war passiert, da ist sogar die Ausfallquote bei den Mittelstandsanleihen nach unten gefallen. Man muss immer aufpassen, und da verlange ich dann auch immer, bitte auch darum, eine differenzierte Betrachtung vorzunehmen. Wenn Sie ein kleines mittelständisches Unternehmen haben mit 10, 15 Mitarbeitern, die in der Region dann irgendwo verhaftet sind mit einem Geschäftsmodell, was Corona zerschossen wird, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das Unternehmen sich am Ende irgendwo aus dem Markt verabschieden muss. Haben Sie aber einen gehobenen Mittelständler, der Kapitalmarkt unterwegs ist, dann haben Sie schon in der Regel ein Unternehmen, was sowohl von den Produkten als auch von den Dienstleistungen doch breit diversifiziert aufgestellt ist. oder mit Produkten im Markt unterwegs ist, mit denen die Mittelständler ihre Preisdurchsetzungsmacht tatsächlich geltend machen können. Insofern wundert es nicht, dass jetzt gerade im ersten Halbjahr die Mehrzahl der mittelständischen Unternehmen sehr gut sich in diesen unruhigen Zeiten behaupten konnten. Wenn man sich mal anguckt, eine BCC aus Duisburg, die Media Games, eine Photon Energy, eine Metal Corp, das sind jetzt nur einzelne Fälle, die haben alle Rekordergebnisse vermeldet, trotz dieser Ergebnisse. Ja, es gibt auch die Mittelständler, denen es nicht so gut geht. Und da setzt er dann praktisch unter KfM-Scoring auf, nämlich sehr schnell zu erkennen, verändert sich jetzt das Risiko zu Ungunsten des Emittenten und passt dann nicht mehr in das Portfolio. Da müssen wir entweder runtergehen oder sogar ganz rausgehen aus diesem Wert. Und es gelingt uns toi, toi, toi bislang ganz gut.
Wie sieht es denn aus mit geldpolitischen Entscheidungen, die von Zentralbanken gefällt werden? Welchen Auswirkungen haben diese Entscheidungen auf Mittelstandsanleihen? Beispielsweise jetzt zu Transparenz sind wir hier jetzt am Donnerstag, findet das Jackson Hole Meeting statt. Wie aktiv müssen Sie denn dann solche Ereignisse verfolgen, wenn Sie Mittelstandsanleihenfonds managen?
Wir müssen die sehr aktiv verfolgen. Wir sehen das ja jetzt schon, dass durch die geopolitischen Krisen auch die Kreditvergabepraxis der Banken doch sehr zurückhaltender geworden ist. Die KfW hat ja vor kurzem darüber berichtet, dass die Banken dann doch eher zurückhaltender geworden sind bei der Kreditvergabe. Und wenn Sie sich jetzt die Bilanz angucken, die Passivseite, dann ist ja nicht so, dass da nur eine Anleihe da ist. Dann haben Sie auch Kredite, da haben Sie Leasingverträge, also auch andere Finanzierungsinstrumente. Und das muss im Gesamtkontext gesehen werden. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, dann hat diese Zinsänderung natürlich auch eine Auswirkung auf die Gewinnverlustrechnung des Unternehmens. Und das müssen wir natürlich prüfen, weil für uns ist immer ganz wichtig, dass der betriebswirtschaftliche Cashflow so komfortabel unterwegs ist, dass die Zinsen auch sehr komfortabel bezahlt werden können. Wir rechnen aufgrund der Zinsveränderungen mit einem Anheben der Zinscoupons im Durchschnitt von 0,5%. Das heißt also, am längeren Ende jetzt betrachtet, ist das dann auch eine positive Auswirkung für die Anleihenbesitzer. Es kommt aber wie bei allen Anlagenklassen auch natürlich im Vorfeld sehr darauf an, gewissenhaft zu prüfen, weil eins können wir mit Fug und Recht sagen, was in der Zukunft noch alles auf uns zukommt, das wissen wir gar nicht so richtig. Wir wollen mal gucken, was der Herbst so mit sich bringt. Wir sehen Inflationsraten, die doch sehr groß sind. Wir sehen nach wie vor Lieferkettenprobleme. Wir sehen nach wie vor explodierende Energiepreise. Das hat natürlich überall Auswirkungen. Es gibt auf der einen Seite natürlich auch Krisengewinner, die sehen wir mit ihren Rekordergebnissen. Aber wir sehen natürlich auch Unternehmen, die es schwieriger haben. Und da kommt es eben darauf an, diese Informationsasymmetrie aufzulösen, um relativ schnell zu erkennen, okay, jetzt geht es leider Gottes um die Wurst. Und da muss man sich eben aus einer Anleihe verabschieden. Und dafür ist eben eine gewissenhafte Überwachung der ganzen Anleihen von zwingender Notwendigkeit.
Ja, die Rezessionsängste sind in den letzten Wochen, Monaten deutlich gestiegen, auch teilweise eingepreist am Aktienmarkt. Wie sieht es denn aktuell am Anleihenmarkt aus? Auch bei Mittelstandsanleihen.
Also ganz verrückt. Wir haben ja, wenn man mal zurückguckt, haben wir ja gesehen, dass die EZB die Märkte geflutet hat. Begünstigt davon waren eben die großen Industrieanleihen, die den LCR-Vorschriften entsprechen. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, wie haben sich denn so in den letzten 12 Monaten, wie haben sich denn da so die Anleihen dann auch entwickelt, dann stellen wir fest, dass die Anleihen im Investment Grade und die großen High-Yield-Anleihen bedeutsam mehr Performanceverluste hatten als beispielsweise die Anleihen deutschen Mittelstandsanleihenfonds sind. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Wir sehen auch, dass die Einflüsse von der Notenbankseite auch hier sein Unwesen treiben. Jetzt ziehen sie ja zurück. Und dieser Support, der in der Vergangenheit gegeben wurde, der ist nicht mehr da. Das heißt, in der Vergangenheit waren wir eher benachteiligt. Jetzt ist der Nachteil, der vermeintliche Nachteil für die Mittelstandsanleihen nicht mehr da. Und wir vergleichen auch im Rahmen der Portfoliosteuerung unsere Entwicklung des Portfolios immer mit der Entwicklung der High Yield und indikativ auch mit dem Bonds im Investment Grade. Und wir stellen fest, dass die Anleihen sich deutlich robuster verhalten als beispielsweise die Anleihen im hochverzinslichen Sektor von großen Industrieunternehmen.
Ja, Sie managen ja wohl sowohl den europäischen Mittelstandsanleihenfonds und den deutschen Mittelstandsanleihenfonds, beides Produkte Ihres Hauses. Wie positioniert man sich aktuell in den Rentenfonds und wo gibt es denn noch gute Mittelständler? Sind das dann alles Emittenten aus der Dachregion oder gibt es auch andere interessante Länder mit guten Mittelstands?
Also wie positionieren wir uns? Erstmal achten wir darauf, dass die Laufzeiten eben kurz bleiben, ja, also eine Duration von 2 und drunter, weil wir einfach sagen, wenn die Zinsen steigen, dann können wir letztendlich diese Möglichkeit der besseren Verzinsung für die Anleger mitnehmen. Wir haben jetzt auch wieder, letzte Woche kam es gerade über den ETAS schon wieder ein Anleihenemittent, der vorzeitig zurückbezahlt. Da fließt uns natürlich die Liquidität zu. Und da mache ich auch keinen Hehl draus. Es gibt natürlich dann auch Mittelstandsanleihen, die im Investment Grade sind, die natürlich niedrig verzinst waren. Die sind im Kurs richtig nach unten gepurzelt. Und da haben sie ganz interessante Einstiegsmöglichkeiten. Das heißt, wir halten auch dort an der Stelle das Pulver trocken, um solche Chancen dann in der Zukunft mitzunehmen. Meine Kollegen, ich sage immer, jetzt kann die Rendite für die Zukunft eingekauft werden. Denn eins ist ja klar, eine Anleihe muss am Ende der Laufzeit zurückbezahlt werden. Und wenn Sie jetzt eine Anleihe kaufen können, ist natürlich nicht ganz einfach, muss ja auch eine dann abgeben, meinetwegen zu 85%. Und Sie können dann in 3 Jahren zu 100 wieder zurückbezahlt werden und haben noch in der Laufzeit die Zinsen mit. Da haben Sie natürlich einen schönen Performance-Beitrag für die Anleger. Also das war das Erste, worauf wir achten, also kurze Laufzeiten. Und wenn es dann um die Beimischung als solches geht, da ist mir uns ganz wichtig, dass die Emittenten die Transparenz liefern. Also die Offenlegungsverordnung gilt ja nicht nur für die Fondsindustrie, die gilt auch für die anderen Emittenten, zumal ja unsere Fonds eben beide dem Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zugewiesen sind. Das heißt, wir verlangen eben die transparente Offenlegung von Zahlen, Daten, Fakten. Ja, und wenn die Zahlendatenfakt nicht geliefert wird, dann endet dann halt der Prüfungsprozess. Wir verabschieden und sagen, sorry, wenn die Transparenz nicht geliefert wird, wir kaufen eben nicht die Katze im Sack. Wir wollen schon wissen, auf welches Risiko wir da uns einlassen. Das gilt übrigens dann auch in dem laufenden Monitoring. Also Transparenz ist da ganz, ganz wichtig. Und weil Sie das gesagt haben, mit dem europäischen Mittelstandsanleihenfonds, ja, wir würden liebend gern auch in Italien und Spanien investieren, wenn auch dort englischsprachig letztendlich die Prospekte da sind. Der ein oder andere macht das auch. Vorrangig investieren wir aber eher in den nördlichen Bereich. Das heißt also Benelux-Länder, skandinavische Bereiche, weil A, dort die Kapitalmärkte nach unserer Einschätzung besser entwickelt sind, auch Anleihengläubiger freundlicher als in Südeuropa. Und von da aus her gesehen, haben wir zwar eine große Vielfalt, wenn es Europa geht, aber eher in Richtung nach Norden wird es dann besser für den Fonds.
Ja, und besonders, ich vermute ja auch, einmal sind natürlich die Prospekte dann auch in Italienisch oder in Spanisch. Und wichtig ist ja wahrscheinlich auch der Austausch
richtig.
Mit dem Unternehmen und dann auch vor Ort dann die Möglichkeit zu handeln. Und
Richtig.
Natürlich dann dementsprechend ist man ja irgendwie darauf angewiesen, dann Englisch oder Deutsch sprechen zu können. Wie sieht denn das sonst aus? Juristische Kenntnisse wahrscheinlich auch von Vorteil als Investor, oder?
Also wenn Sie als Investor in dem Mittelstandsanleihensegment unterwegs sind, brauchen Sie auf alle Fälle eine Kreditexpertise, weil wir sagen immer wieder, am Ende ist es wirklich ein Kredit. Und wenn Sie jetzt mal eine Mittelstandsanleihe vergleichen mit einer Industrieanleihe, da sind die Industrieanleihen einem Format entsprechend. Die Struktur ist ziemlich gleich. Sie können es leichter vergleichen. Also eine Siemens-Anleihe mit der General Electric, das ist leichter möglich. Während dagegen die Anleihen sehr häufig eben auf das Geschäftsmodell des Mittelständlers zugeschnitten sind. Und da müssen Sie natürlich eine Kohärenzprüfung machen von den Anleihenbedingungen zu dem Geschäftsmodell und den Erträgnissen, dem Cashflow. Das muss dann schon alles in sich passen. Also schon mit einer entsprechenden Kompetenz, die man mitbringen sollte, versehen. Das Gleiche trifft dann auch zu, wenn Sie die Überwertung während der Laufzeit vornehmen. Ne? Dann stellt sich die Frage, mit welchem System werten Sie, überwachen Sie? Und was wir eben feststellen, ist, dass für die Privatanleger, wenn sie direkt in den Mittelstandsanleihen investieren wollen, haben wir da schon das große Defizit, dass die Privatinvestoren nicht immer alle Informationen bekommen, um auf dieser Grundlage dann auch eine gute Entscheidung zu treffen. Da habe ich zwar einen schönen Namen, das hört sich toll an, vielleicht kenne ich das Unternehmen auch, aber ich kann das Risiko richtig nicht einschätzen. Und im schlimmsten Falle nehme ich mir ein Risiko auf meine Schultern, was ich gar nicht tragen sollte. Und Sie haben vollkommen recht, wenn es um die Rechtsgrundlagen geht. Da ist ja ein Konvolut von Rechtsgrundlagen, also schon das Schuldverschreibungsgesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Börsengesetze, alles Rechte, die letztendlich von großer Bedeutung sind, wenn es darum geht, die Gläubigerrechte eben für sich selbst zu wahren. Und auch hier stellen wir fest, dass der einzelne Anleger, wenn er seine Gläubigerrechte geltend machen möchte gegenüber den Emittenten, dass er da in der Regel völlig überfordert ist. Das kostet auch Geld. Wenn wir das beispielsweise machen, dann haben wir im Hintergrund eben dann hochgradig spezialisierte Fachanwälte. Und dann läuft das natürlich ganz anders, weil natürlich dann diese Rechtsgrundlagen einfordern, um damit letztendlich den Schaden für den Anleger so klein wie möglich zu halten. Jetzt haben wir ohnehin schon eine Streuung in dem Portfolio, aber auch dann, wenn, sagen wir mal, einem Anteil von 1 oder 1,5% im Portfolio sind wir trotzdem hinterher wie der Teufel hinter der armen Seele, weil wir sagen, das ist das Geld der Anleger und dafür müssen wir eintreten und verteidigen. Und auch das gelingt uns ganz gut, ist natürlich eine ziemlich aufwendige Arbeit, die sich ein Privatinvestor überhaupt gar nicht leisten kann. Deswegen sagen wir auch immer, ist es mitunter viel besser, seine 10.000 Euro Ide bei einem Fonds zu geben. Da habe ich die große Streuung und ich habe jemanden, der sich dann auch kümmert, als selber eben ein Klumpenrisiko einzugehen. Und wenn es dann schief geht, habe ich noch nicht mal die rechtlichen Möglichkeiten, meine Rechte eben dann verfolgen zu lassen.
Ja, Herr Friedrich, zum Schluss meines Gespräches frage ich immer die Pa Gesprächspartner nach einer Literaturempfehlung. Was lesen Sie denn derzeit? Was können Sie den Zuhörern an der Stelle empfehlen?
Also es gibt so ein paar Lieblingsbücher, ich habe gerade zu dem Thema Mittelstand. Das eine Buch heißt Mittelstand ist eine innere Haltung. Also wenn man mal wissen will, wie ticken eigentlich Mittelständler, weil die Mehrzahl der erfolgreichen Mittelständler sind ja Hidden Champions. So allmählich kommen sie aus der Deckung heraus, weil sie auch erkennen, dass es gar nicht mehr verkehrt ist, wenn man sich im Markt dann auch präsent macht. Und es gibt ein weiteres Buch zu dem Thema der Mittelständler. Also ich mal gucken, wo ist es denn? Ich habe das hier. Lernen von den Champions heißt das. Und zwar ist das von Intes geschrieben, die sich sehr intensiv mit Familienunternehmen und mit der DNA der Familienunternehmen auseinandergesetzt haben. Wenn man das mal so durchgelesen hat, dann weiß man, warum eben die Mittelständler so erfolgreich sind, warum sie die Schnellboote unserer Volkswirtschaft sind. Warum es sich lohnt, eben da immer wieder zu suchen, weil es gibt zahlreiche Perlen, eben wirklich Hidden Champions, die es verdient haben, sich anzugucken, um damit dann auch eine interessante Geldanlage zu finden.
Ja, vielen Dank für die Literaturempfehlung und vielen Dank für das Gespräch, Herr Friedrich. Ja, den Zuhörern sei auch gedankt für das Zuhören. Ich würde Ihnen danken, wenn Sie den Podcast positiv bewerten und weiterempfehlen an Kollegen, an Freunde. Ich hoffe, Sie schalten bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder ein und in Tradition führe ich das weiter und zitiere Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt. Hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.